Glasklar. Der Politik-Podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Behr mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie-, Umwelt- und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen!
Wasserversorgung und der andere Teil des Kreislaufs, Abwasserwirtschaft. Beides ist im Wandel. Trinkwasser war früher kein Thema, aber nun hatten wir das 10. zu trockene Jahr in Folge. Wir haben darüber gesprochen. Und wir hatten die Katastrophe im Ahrtal im Sommer 2021. Übrigens nicht das erste Starkregenereignis in den letzten Jahren. Der Klimawandel ist in der Wasserversorgung voll angekommen. Rufe nach Maßnahmen zur Klimaanpassung werden laut. Und vor allem die Abwasserentsorgung spielt immer mehr eine zentrale Rolle jetzt. Themen wie die Entsorgung von Spurenstoffen waren schon immer im Fokus. Aber Monoverbrennung oder auch Phosphorrecycling stehen eigentlich jetzt schon auf der Agenda. Was ist alles zu tun? Wie sieht die politische Agenda gerade auch für die Abwasserseite in den nächsten Jahren denn eigentlich aus? Was hat Priorität von all den Themen? Über diese Fragen freue ich mich heute mit Muhannad Al-Halak zu sprechen. Er ist wasserpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Er ist Mitglied im Deutschen Bundestag seit 2021. Sicherlich eine der spannendsten Biografien all der Personen, die heute im Bundestag sind. Ich freue mich sehr. Er ist natürlich Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Lieber Herr Al-Halak, freue mich sehr, dass Sie heute da sind.
Ich freue mich auch.
Tun Sie uns doch vielleicht, wie alle anderen Zuhörenden, den Gefallen und stellen Sie sich einfach kurz nochmal vor mit Ihren eigenen Worten und vielleicht auch schon mit Blick auf die Frage, was Ihnen einfällt, wenn Sie an den Irak denken.
Ich stelle mich erstmal vor. Mein Name ist Muhannad Al-Halak. Ich werde dieses Jahr 33 Jahre alt, eigentlich sehr jung für einen neuen Bundestagsabgeordneten, der tatsächlich als Nicht-Akademiker in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, ist. Ich bin selber Abwassermeister vorher gewesen. Ich war im öffentlichen Dienst tätig und Betriebsleiter und habe wirklich um die drei große Anlagen geführt, unter anderem auch Pumpstationen, die ich betreut habe, war bei der Planung einbezogen und ich finde das mega, dass einer als der jetzt sagen wir mal Politikwissenschaft nicht studiert hat, in den Deutschen Bundestag eingezogen ist. Auch ein mega Vorteil für unser oder was Positives auch für unsere Gesellschaft zu zeigen, dass man nicht unbedingt studiert haben muss, um eben halt voranzukommen im Leben. Und das habe ich auch gezeigt, dass man tatsächlich auch durch eine berufliche Ausbildung vorankommen könnte. Und eins ist mir auch wichtig, das habe ich auch immer wieder gesagt, dass der Mensch nicht als Akademiker anfängt. Und das habe ich tatsächlich jetzt auch bewiesen. Und wenn ich jetzt auch an den Irak denke, weil ich ja gebürtig aus Irak bin, natürlich denke ich immer als Abwassermeister, haben die überhaupt Kläranlagen? Und wenn, wie laufen die Kläranlagen in Irak? Okay. Also das wäre jetzt tatsächlich meine erste Überlegung, wenn ich an Irak denke. Wie ist die Abwasserentsorgung? Wie ist die Wasserversorgung vor Ort? Weil das einfach mein Thema ist.
Okay, also Sie sind schon vollkommen fachlich angekommen in Ihrem Bereich. Das, das klingt gut, aber also in der Tat, mal vielleicht nicht unbetont lassen, Sie sind im Irak erstmal groß geworden.
Genau.
Und dann mit, ich glaube, 9 Jahren.
Genau, also ich bin tatsächlich, also ich bin zur Grundschule gegangen und mit 11 Jahren kam ich dann nach Deutschland mit der Familie. Wir sind Kriegsflüchtlinge gewesen damals. Deswegen auch jetzt mit der Ukraine. Also mich hat es wirklich persönlich sehr stark getroffen. Aber ich sehe das wirklich auch als Chance. Ich habe damals, wo ich herkam, ich wurde sehr herzlich aufgenommen und das war so mein Gefühl. Ich kam zur Schule, die anderen Kinder wollten mit mir reden, spielen, ich wollte mitspielen und so musste ich wirklich sehr schnell die deutsche Sprache erlernen. Und ja, ich habe mich dann positiv integriert, so sehen es auch die meisten und Das ist aber eine Art Dankbarkeit, die ich jetzt irgendwie erfahren habe. Und auch dieses Positive, das ich damals bekommen habe. Und das, genau das möchte ich durch Dankbarkeit wieder zurückgeben. Und das ist auch der Grund, warum ich mich politisch tatsächlich dann engagiert habe. Erstens ehrenamtlich vor Ort durch Feuer. Ich war bei Feuerwehren natürlich auch dabei, Fußballvereine. Und dann irgendwann mal hat sich das Ganze politisiert und bin dann Richtung kommunal, auf kommunaler Ebene. Da habe ich kandidiert, weil ich eben durch mein Ehrenamt etwas zurückgeben wollte. Und so hat sich tatsächlich durch Leistung auch dann die meine Bundestagskandidatur ergeben 2021. Und jetzt sitze ich im Bundestag. Und natürlich diejenigen, die vor Ort auch mich gewählt haben, die mich unterstützt haben, die mit mir aufgewachsen sind, die sind mega stolz. Das habe ich jetzt auch letztes Wochenende gespürt.
Ich glaube, das ist auch absolut berechtigt und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt haben Sie ja in der Kommunalpolitik angefangen damals. Gab es irgendwie ein ausschlagendes Ereignis, ein Zeitpunkt, zu dem Sie gesagt haben, ich will mich tatsächlich auch hier in diesem Land politisch will mich einbringen? Das ist ja nicht selbstverständlich im
Ja.
Grunde, das ist ja fantastisch.
Also sagen wir mal so, damals mit 11 Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, irgendwann mal Bundestagsabgeordneter zu sein und erst recht nicht vor 2 Jahren vielleicht. Also vor 2 Jahren wusste ich nicht mal, dass ich irgendwann mal im Bundestag lande, obwohl es auch nicht mal mein Ziel war. Es war ja so, ich bin jetzt, also zur Bundestagswahl bin ich seit 4 Jahren bei der FDP gewesen und es ist eigentlich nicht lange. Und warum ich der FDP auch beigetreten bin oder warum ich mich politisch auch engagieren wollte, ich habe vorher mich eigentlich integriert. Ich habe meinen Meisterbrief absolviert, völlig freiwillig, selber bezahlt auch, von der eigenen Tasche sozusagen, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Dann fing es mit Ehrenamt, vor Ort, Feuerwehr, Fußballvereine und das war diese Dankbarkeit, weil ich irgendwie der Gesellschaft was zurückgeben wollte und ich wurde auch da sehr aufgenommen, sehr herzlich aufgenommen. Und so hat sich das wirklich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann damals mitgenommen worden bin, Richtung politischer Aschermittwoch, wo ich auch damals den Christian Lindner getroffen habe, da bin ich nicht mal bei der Partei gewesen. Also völlig unpolitisch eigentlich irgendwo auf einer Veranstaltung gewesen, wo auf einmal davon geredet wird, hey, vorankommen durch eigene Leistung. Es zählt nicht, wo du herkommst. Es zählt, was du hier vor Ort leistest. Und das hat mich brutal angesprochen. Weil genau das habe ich eigentlich so jetzt vom Lebenslauf auch durchgemacht. Also ich kam damals hierher, ich war zu dem Zeitpunkt auch stellvertretender Betriebsleiter, mein Meisterbrief hinter mir und habe mich komplett in der Gesellschaft integriert. Und das hat mich tatsächlich damals auch hier den Schub gegeben, wo ich sagen kann, hey, ich werde dieser Partei beitreten und mich tatsächlich für diese Gesellschaft auch engagieren. Und so kam es tatsächlich, dass ich dann auch Mitglied geworden bin. Und habe mich jetzt ohne Ziele, ohne jetzt irgendwie zu sagen, hey, ich möchte jetzt in 2, 3 Jahren oder 4 Jahren in den Bundestag einziehen. Das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es wirklich, Stadtrat erstens halt. Stadtrat werden und vor Ort auf kommunaler Ebene für die Bürgerinnen und Bürger was machen. Und das war mein Ziel. Und ich habe dafür kandidiert bei der Kommunalwahl und tatsächlich auch jetzt durch die Leistung, also ich habe echt nicht damit gerechnet, dass ich auf einmal so viele Stimmen bekommen würde, dass ich sogar einen ehemaligen Bundestagsabgeordnete auf der Liste, auf der Kreistagsliste, überhole mit die Stimmen und so kam ich tatsächlich auch in den Kreistag auch rein und so bin ich auch auffällig geworden, auch für die FDP, wo die FDP gesagt hat, hey, der kommt aus Niederbayern, wo die Leute sehr konservativ sind. Wie kann das denn sein, dass er jetzt so viele Stimmen holt? Und so hat sich das wirklich halt, dieser Aufmerksam, man ist auf einmal aufmerksam auf mich geworden, auch jetzt auf Bundesebene. Und so kam tatsächlich der Anruf von der Bundestagsabgeordnete vor der Bundestagswahl, wo sie gesagt hat, hey, hättest du Lust zu kandidieren für den Bundestag? Ich habe gesagt, boah, da fragst du mich was. Ich habe gesagt, also ich würde kandidieren. Ich mache es aber wirklich nur für die Partei, ne? Ich kandidiere für die Partei, weil ich die Unterstützung bei der Kommunalwahl bekommen habe. Und es war wirklich eher eine Art Dankbarkeit, dass ich wieder zeigen wollte und für die FDP kandidieren vor Ort, weil ich eben auch Stimmen geholt habe. Und das war eigentlich so meine Überlegung damals gewesen. Und ich muss auch echt gestehen, dass ich auch damit nicht gerechnet habe, dass ich in den Bundestag einziehe. Also auch am Wahltag nicht. Am 27. in der Früh habe ich den Anruf bekommen, dass ich jetzt eingezogen umgezogen bin. Ich habe nicht mal meinen Koffer zusammengepackt gehabt. Also ich bin mit dem Anzug, wo ich am Wahlabend sozusagen angehabt habe, nach Berlin. Und der war wirklich verschwitzt. Also war sehr schlimm. Aber unvergesslich. Sehr interessant.
Sie sind, haben Sie schon festen Wohnsitz jetzt hier in Berlin oder pendeln Sie noch?
Nein, ich pendle tatsächlich, ich bin ja aus Deggendorf, ist mein Wahlkreis, und fahre von Passau weg. Also ich fahre nach Passau mit dem PKW, park's tatsächlich im Parkhaus und fahre dann mit dem ECE 6 Stunden ungefähr. Aber aktuell dauert's halt länger durch die Ausfälle. Fahre dann tatsächlich von Passau weg hier nach Berlin, einmal umsteigen in Nürnberg, und hier in Berlin habe ich tatsächlich keine Wohnung. Ich schlafe im Hotel, weil ich gerne wieder Richtung Wahlkreis übers Wochenende gehen möchte. Mhm. Und Freitag geht's immer bei mir dann nach Hause, wenn natürlich keine Sondersitzung ist oder auch Parteitag und so weiter. Wenn es nicht stattfindet übers Wochenende, dann bin ich tatsächlich wieder im Wahlkreis, weil ich gerne in der Heimat sein möchte. Und ich finde und sehe es auch, das hat es mir ja auch, also warum ich im Bundestag sitze, das habe ich tatsächlich die Leute vor Ort zu verdanken eigentlich erstens. Mhm. Ich meine, ohne ihre Unterstützung hätte ich es tatsächlich nicht geschafft, und deswegen werde ich immer meine Region im Auge haben wollen, und deswegen möchte ich auch gerne nach Hause, da, wenn es möglich ist.
Verstehe. Also ist natürlich eine anstrengende Vorgehensweise. Jetzt sind Sie natürlich mit Ihrer steilen Karriere auch noch in einem Alter, wo man das vielleicht auch körperlich gut machen kann, eine Zeit lang zumindest.
Es ist sehr anstrengend, aber es ist mir auch, also das Ganze ist mir auch wirklich viel wert, und man muss es auch auf Zeit sehen, und man muss das Ganze auch als eine Art Geschenk sehen. Ich meine, wer bekommt denn die Möglichkeit mitzugestalten? Wer bekommt denn die Möglichkeit, im Bundestag zu sitzen? Es ist auf Zeit, das weiß ich auch. Und ich weiß jetzt nicht, ein Jahr schon fast vorbei. Ne? Ich habe noch ungefähr 3 Jahre, und man weiß nie, was danach ist. Und natürlich ist wirklich, also mein Ziel ist es tatsächlich, die Interessen vor Ort zu vertreten, und dass ich mich wirklich danach, egal was passiert, mich in den Spiegel anschauen kann, dass ich sagen kann, hey, ich habe mein Bestes gegeben, und ja, das ist tatsächlich auch mein Ziel.
Gestalten ist das Stichwort. Wir hatten gerade schon mal kurz darüber gesprochen, Sie müssen sehr, sehr viel gestalten, glaube ich, in Ihrer ersten Wahlperiode. Es ist sicherlich eine außergewöhnliche Zeit im Moment, auch gerade im Bundestag. Wie haben Sie das wahrgenommen, die Zeit jetzt seit dem Oktober zuletzt? Sie kommen ja kaum mehr zur Ruhe.
Ja, also das stimmt. Ich habe seitdem auch keinen Urlaub gehabt. Gefühlt bin ich immer auf, habe ich sozusagen immer 100% gegeben. Und aber das hat auch damit zu tun, weil ich ja, weil die Interesse da ist, weil ich da wirklich zu 100%ig dabei sein möchte. Mhm. Siehe nach der Bundestagswahl, wo ich gesagt habe, der Zug darf nicht abfahren. Ich will da ich habe natürlich die Erfahrung mitgenommen, erstmal als Kommunalpolitiker 1 Jahr lang, und das war mein Wahlkampf tatsächlich vor Ort, dass ich auch dann tatsächlich in den Bundestag eingezogen bin. Und danach ging es wirklich los, und ich war zu 100%ig dabei, und das wollte ich auch, denn ich wollte wirklich den Zug nicht verpassen, wo viele Abgeordnete, die neu gewählt worden sind, jetzt parteiunabhängig, die neu gewählt worden, also nicht neu gewählt, sondern wiedergewählt worden sind, die erstmal gesagt haben, okay, jetzt habe ich meinen Wahlkampf hinter mir, jetzt habe ich die Bundestagswahl hinter mir, ich wurde jetzt wiedergewählt, und jetzt mache ich erstmal 2 Wochen Pause. Das habe ich nicht gehabt. Also ich war zu 100%ig vom ersten Tag schon, ging's los bei mir, wo ich da 100%ig dabei war. Und bis heute noch, also von der Früh jetzt tatsächlich los bis abends, hier letztes Wochenende, ich habe sogar Sonntag, weil ich glaube 3 Termine habe ich an einem Sonntag gehabt, und dann denke ich mir, oh Gott, also mein Privatleben leidet schon sehr stark drunter, aber das weiß man ja auch vorher.
Ich habe normalerweise die auch so eine Art Standardfrage, wo ich die auch ganz gerne frage, was Sie denn in Ihrer Freizeit machen. Ich spare mir die Frage jetzt gerade mal, ich habe nicht den Eindruck, dass bei Ihnen wahnsinnig viel Freizeit im Moment zustande gekommen ist.
Also damals war es so, dass ich tatsächlich in meiner Freizeit natürlich von Freunden abgesehen, dann natürlich, ich war ja im öffentlichen Dienst tätig, in meiner Freizeit habe ich tatsächlich erstens hier die Kreishauptversammlungen, auch politisch natürlich, das war alles eher so Freizeit, das war hobbymäßig, also Politik war eigentlich damals für mich auch Hobby, jetzt die letzten 4 Jahre, bevor ich in den Bundestag auch eingezogen bin. Es war für mich eine Art Hobby. Dann habe ich natürlich auch Sport gemacht, Freunde und das kann ich wirklich jetzt aktuell eigentlich gar nicht mehr. Also Freunde, ich habe jetzt übers Wochenende Freunde wieder getroffen, die mich seit der Bundestagswahl nicht gesehen haben, wo die gesagt haben, also die waren eigentlich so ein bisschen enttäuscht halt, aber einerseits verständlich auch, weil ich da wirklich die Zeit nicht habe. Und das tut mir ein bisschen im Herzen weh, weil ich die Zeit für sie nicht finde. Also nur als Beispiel. Und seit der Bundestagswahl war ich jetzt nicht mal in ein Fitnesscenter, weil ich da wirklich die Zeit gar nicht mehr dafür habe. Ich habe halt ein bisschen zugelegt, aber am Anfang tatsächlich sehr stark abgenommen, weil ich vergessen habe zu essen.
Das, ich kann sagen, wahrscheinlich hat sich das ausgeglichen über den Stress, den wir ja leider im Moment gerade alle auch ein Stück weit empfinden. Sie aber natürlich in Ihrer Rolle sicherlich mehr. Sie sitzen auch im Innenausschuss, neben der Umweltthematik, über die wir uns ja eigentlich treffen. Im Innenausschuss haben Sie sehr viel mit den Folgen des Ukraine-Konfliktes oder des Russland-Feldzuges, kann man fast sagen, zu tun. Was macht das mit Ihnen, gerade so mit Ihrer Historie, wo Sie ja doch auch den Migrationshintergrund aus Irak vielleicht ein bisschen anderen Blick auf diese ganze Thematik haben? Wie stark treibt Sie das um, die ganze Problematik?
Also mich hat es wirklich persönlich sehr stark getroffen. Den Mittwochmorgen werde ich niemals vergessen, wo ich tatsächlich aufgestanden bin und wo ich dann aufs Handy geschaut habe, die ersten Nachrichten, überall Krieg in Europa. Also das waren so die Schlagzeilen, Russland greift an. Also das ist das, was ich als erstes so gelesen habe. Und ich wollte es wirklich nicht realisieren. Also ich habe direkt so eine Art Gänsehaut bekommen, weil eben alles wieder hochkam. Ich meine, ich kam damals mit 11 Jahren hierher und wir waren ja Kriegsflüchtlinge. Und jetzt hierher zu kommen, sich was aufzubauen, sich integrieren, hier in Europa, und dann auf einmal sowas, dann denke ich mir, krass, Krieg in Europa, das ist unrealistisch und für mich natürlich einfach nur, boah, was soll ich jetzt machen? Also das waren die ersten Gefühle tatsächlich, was ich jetzt am Anfang gehabt habe. Und natürlich kamen auch Art Erinnerungen wieder hoch, die man, sagen wir mal, auch ein bisschen verdrängt hat als Kind. Als Kind, also die Eltern haben natürlich auch geschaut, das würden, glaube ich, alle Eltern so ein bisschen machen, dass man wirklich Negatives nicht so ein bisschen als Kind mitbekommt. Ja. Aber dennoch bekommt man als Kind so Bruchteile mit, wo man denkt, oh, die Sorgen der Eltern, zum Beispiel diese Bombenstimmung sozusagen damals, wo wir dann tatsächlich dann rausgingen, das kommt tatsächlich wieder alles hoch und das macht schon was mit dir. Und das hier in Europa vor der eigenen Haustür, und das sieht man hier auch in unserer Gesellschaft. Ich meine, Kriege haben wir weltweit. Und jetzt hier Richtung Ukraine, wenn man schaut, das ist halt vor der eigenen Haustür. Und deswegen sind wirklich auch sehr viele, auch bei uns in Europa, in Deutschland, sehr besorgt natürlich. Es ist vor der eigenen Haustür und es ist halt realistisch. Und das kann man auch nicht verleugnen. Und es ist echt, also mit viel Emotionalen auch verbunden. Jetzt politisch gesehen, das war eher persönlich. Genau, das ist die Frage. Und jetzt politisch gesehen natürlich, nicht einfach auch. Ich meine, als Neuling reinzukommen, und dann hat man ja natürlich auch jetzt mit Corona schon zu kämpfen gehabt, und da kam jetzt hier der Ukraine-Konflikt, dann was macht man halt, weil da viel Verantwortung dahinter ist. Was meinen Sie, was das mit mir persönlich gemacht habe, wo wir dieses 100 Milliarden Sondervermögen zugestimmt haben, wir als Bundestagsabgeordnete? Ist es die richtige Entscheidung? Ist es, also das sind so Entscheidungen, die man dann treffen muss auf Bundesebene, die in Mods Einfluss dann haben auf die Geschichte. Und das macht auch was mit dir, auch psychisch, auch der Druck halt ist da. Mach ja nichts Falsches. Und das Problem ist auch unser Problem, wir Politiker, wir wissen nicht, wie es morgen dann weitergeht. Also wir wissen nicht, was der Putin aktuell so denkt, weil wir wissen nicht, was er als nächstes vorhat. Aber mir ist es jetzt wirklich wichtig, vorzusorgen. Also wir müssen uns vorbereiten. Und ich finde das so schade, echt. Ich meine, ich war ja vorher nicht im Bundestag, aber ich finde es so schade, dass sich Deutschland allgemein auch sehr stark abhängig gemacht hat. Ich rede jetzt nicht nur von Russland, allgemein, dass man sich abhängig macht von anderen Ländern. Und ich finde, natürlich, ich sehe immer das ganze Europa sozusagen, aber dennoch müssen wir uns wirklich so vorbereiten, dass wir nicht abhängig, sehr stark abhängig sind von anderen Ländern. Wenn man jetzt Richtung Russland schaut, wir haben 55% Gas von Russland bezogen. Und das ist schade, echt. Wir hätten da vorher schon eigentlich was machen können. Man hat sehr oft von erneuerbaren Energie zum Beispiel auch gesprochen, auch Richtung Umweltausschuss. Aber dennoch haben wir eigentlich nichts gemacht. Und das finde ich sehr schade tatsächlich. Neue Technologien werden nicht genutzt. Richtung Wasser, weil das ja Thema auch ein bisschen Wasser, mein Thema auch ist. Zum Beispiel, wo es mit Corona losging auch. Man kann tatsächlich durch Abwasser ja auch Corona bestimmen. Durch Art PCR-Test, Abwasserprobe kann man entnehmen und so kann man auch Corona bestimmen. Also den Virus kann man auswendig machen. Das bedeutet, ich kann tatsächlich in einen Staat eine Art System einführen, wo ich da wirklich an mehreren Messstellen eine Probe entnehme und Corona bestimmen kann. Das heißt, ich kann rechtzeitig erfahren, wenn die Inzidenzen hochgehen. Das bedeutet, ich kann auch das Ganze so zurückverfolgen, wo das Virus eigentlich herkommt. Aber man muss es auch so sehen, dass es nicht nur Richtung Corona, man kann das tatsächlich, also dieses System kann man tatsächlich für alle Krankheitserreger hernehmen.
Ja, also ich das bei ist Corona, echt mega. Kurze Rückfrage dazu mit Corona, das ist, also wir haben das auch bei uns im Hause sehr stark diskutiert, also das ist möglich. Ich habe dann verstanden auch, dass man gesundheitspolitisch das eine Zeit lang so ein bisschen weggelegt hat, weil ja das Problem nach meinem Verständnis ist, dass man dann natürlich auch immer nur, also hochaggregiert misst. Sie haben ja dann immer nur, Sie wissen, im Abwasser ist der und der Anteil, aber das zurückzuverfolgen auf einzelne Stellen oder auf Straßenzüge ist ja schon sehr schwierig. Und Sie haben natürlich immer diesen Zeitversatz. Also Sie messen ja dann im Grunde nur diejenigen, die jetzt gerade krank sind. Dieses vor die Welle kommen, also eine Woche vorher zu wissen, ist ja dadurch trotzdem immer noch das Problem.
Nein, aber es ist immer noch effizienter, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Bürgerinnen und Bürger auf Freiwilligkeit sich testen lassen müssen. Also es ist tatsächlich immer noch genauer und konkreter und man kann wirklich rechtzeitig feststellen. Ich meine, jeder geht mal einmal pro Tag mindestens auf die Toilette oder geht duschen. Also das kann man schon so auch... Es ist eigentlich tatsächlich schon genauer, als wenn ich auf Freiwilligkeit. Aber was ich damit sagen möchte, ich habe als Kommunalpolitiker den Antrag gestellt auf Kreistagebene, dass man da tatsächlich das in Betracht ziehen könnte, auch für uns, für unseren Landkreis zum Beispiel. Sehr schade, sehr ablehnend auch tatsächlich, weil wir in Deutschland immer sehr zurückhaltend sind. Wir haben Pilotprojekte gehabt, hier in Deutschland auch, was das Thema auch anbelangt, die jetzt erstmal ein Jahr laufen müssen, zu schauen, hey, wie läuft's denn überhaupt? Und das finde ich sehr schade, weil wir da sehr zurückhaltend, sehr verschlossen sind, über neue Technologien auch, und es wird dann irgendwann mal der Zeitpunkt kommen, wo es halt dann zu spät ist. Die Pandemie haben wir jetzt seit fast knapp 3 Jahre jetzt schon, und dennoch finde ich, also wenn ich mir das so anschaue, haben wir nicht viel dazugelernt. Jetzt reden wir schon wieder darüber, wenn ich mir jetzt bestimmte Politiker wieder anhöre, über irgendwie Lockdowns und hier Maskenpflicht, also da sieht man, dass man irgendwie nichts daraus lernt. Wir haben diese Pandemie schon länger, da muss man wenigstens was dazulernen, aber sehr schade, echt, man ist verschlossen und man tut irgendwie nichts, bis das Problem vor der eigenen Haustür ist. Und das, ich verbinde das Ganze jetzt mit Wasser, Trinkwasserversorgung, die Wasserversorgung wird irgendwann mal knapp hier in Deutschland. Also es wird die Zeit kommen, das habe ich auch hier im Büro gesagt, es wird die Zeit kommen, dass wir tatsächlich auch unser Trinkwasser kaufen müssen. Aber warum müssen wir es drauf anlegen? Wir müssen jetzt schon was tun, dass das nicht, dass der Fall nicht eintritt.
Also da sind wir natürlich und das vollkommen
ist aber nur als Beispiel, das ist wirklich das schlimmste Szenario, was passieren kann halt. Ja. Aber warum, sagen wir mal so, warum reagieren wir vorher nicht darauf und beugen das Ganze vor? Und das ist ja unser Problem, das ich jetzt auch damit sagen möchte. Wir reagieren erst und agieren erst, wenn das Problem wirklich vor der eigenen Haustür steht. Das bedeutet, weil aktuell interessiert sich keiner für die Trinkwasserversorgung. Das sieht jeder als selbstverständlich. Ich weiß, Sie sind ja aus einem anderen Bereich, aber ich als Normalbürger sozusagen weiß, okay, wenn ich meinen Wasserhahn aufdrehe, dann kriege ich halt was zum Trinken. Es ist ein sauberes Wasser und das reicht mir schon. Und das sehe ich als selbstverständlich. Und erst dann, wenn es heißt, hey, ich kann mein Trinkwasser, also dieses Wasser nicht mehr trinken, dann schreien alle. Dann heißt es, oh Gott, wir müssen was machen. Also das finde ich sehr schade halt.
Und das finde ich auch sehr schade, denn dann wird es nämlich auch zu spät sein. Denn also Sie haben mir die Frage im Grunde selbst beantwortet. Ich hätte das als Laie ähnlich gesagt. Das Problem ist, dass man offensichtlich ja auch in der Politik sich schwer tut, vorausschauend zu agieren. Das ist aber, glaube ich, kein politisches Problem, sondern ein menschliches Problem.
Genau.
Wir reagieren immer erst dann, wenn wir ein Problem bemerken. Ja. Und dann muss es alles plötzlich sehr schnell gehen. Und dann haben wir eben dort Probleme, wo wir langfristig handeln müssten. Und in der Wasserversorgung ist es nun mal leider so, dass wir die Regionen, die jetzt gerade schon an Trockenheit Schwierigkeiten haben, schon leiden. Das gibt es ja auch in Ostwestfalen, in Bayern ja auch, Unterfranken, Oberfranken, glaube ich, sehr stark, dass wir da keine kurzfristigen Lösungen hinkriegen. Sondern eben ein paar Dinge noch vorbereiten müssen. Ich hatte die Julia Braune von German Water Partnership bei mir in Glasklar. Die hat das Folgende zu mir gesagt.
Für dieses Jahr würde ich mir aber auch wünschen, dass die Frage beantwortet wird, welchen Stellenwert eigentlich Wasser auf der politischen Agenda in Deutschland hat. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass die Antwort sein wird, einen hohen und vielleicht auch noch einen etwas höheren als bisher, dass wir dem Thema einfach auch in Deutschland ja noch mehr Aufmerksamkeit auch politisch widmen.
Können Sie ihr diese Frage beantworten?
Ja, natürlich. Eins kann ich auf jeden Fall sagen. Erstens, ich gehe auf die Frage nochmal ein. Erstens bin ich ein Politiker, der als Nicht-Akademiker eingezogen ist. Das bedeutet, ich bin ja von dem Bereich. Und glauben Sie mir, wenn Sie jetzt auch andere von der anderen Fraktionen auch sprechen würden über Wasser, die reden vielleicht auch komplett was anderes, was ich tatsächlich sage, weil meine Sichtweise doch eben anders ist. Einer, der tatsächlich von dem Bereich kommt und dann eben vom praktischen Bereich sozusagen, der es auf Bundesebene versucht umzusetzen. Das ist das eine. Meine Sichtweise ist ein bisschen anders. Zweitens, was ich auf jeden Fall auch sagen kann und beantworten kann, ich meine, zum ersten Mal, wenn man sich das Koalitionsvertrag anschaut, zum ersten Mal steht das Thema Wasser mal drin. Das haben wir in der Vergangenheit nicht mal gehabt. Und das war mein erstes Eindruck, wo ich es gelesen habe. Hey, die neue Regierung möchte was machen und das ist uns wichtig und deswegen stand es auch im Koalitionsvertrag zum ersten Mal. Ich war bei so vielen Wasserverbänden, Abwasserverbänden, wo die gesagt haben, also die sehen jetzt wirklich eine Chance, weil es zum ersten Mal jetzt eben drin steht und das sieht man auch Richtung Umweltministerium, dass wir da wirklich was umsetzen möchten auch. Und wenn man unsere Wasserstrategie auch anschaut, ich meine, die Probleme, die ich vor Ort damals gehabt habe, sprich angefangen von der Digitalisierung. Also wenn ich als Laie, ich muss jetzt hier oder sagen als Abwassermeister, andersrum, ich als Abwassermeister habe einmal im Jahr meine Wasserzähler, Verschwendung pur, einmal im Jahr alle Wasserzähler abgeschrieben. Also abgelesen, abgeschrieben und dann eingeschickt. Einmal im Jahr. Und ich finde, das ist so schade tatsächlich, weil man nicht rechtzeitig reagieren kann, agieren kann und von Digitalisierung, Bürokratie pur, also das ist sehr schade. Und bei mir aktuell ganz oben die Digitalisierung, Bürokratieabbau, dass wir wirklich angefangen, ich habe damit angefangen, bevor ich in den Bundestag eingezogen bin, tatsächlich, dass wir die Zähler digitalisiert haben. Das bedeutet, pro Sekunde konnte man wirklich auch alle den Zählerstand sozusagen abrufen halt, wir als Kommune sozusagen. Hat. Und das finde ich perfekt und genau diese Daten sollte man dann nutzen dementsprechend, um eben zu agieren. Aber gut, wir sind da auf dem Weg und ich hoffe, dass es wirklich dann verbessert wird. Aber wie gesagt, dass ich die Frage beantwortet habe, wir haben eine Art Ziel und Wasser ist für mich wirklich sehr wichtig und dennoch sind wir auf dem Weg, aber das schaffen wir wirklich nicht auf einen Tag, weil wir eben halt jetzt hier in der Vergangenheit wirklich einiges versäumt haben. Und dennoch, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Vergangenheit jetzt richtig blöd war, aber ich möchte jetzt halt eben das Ganze voranbringen und trage auch einen Beitrag. Ich sage, ich werde es nicht alleine schaffen, aber dennoch habe ich einen Beitrag, den ich auch hier in dem Fall einfließen lasse. Weil ich eben auch vom Bereich bin.
Also wir haben, erstmal müssen wir jetzt mal den Zuhörern versichern, dass wir hier unabgestimmt sind, weil das Thema passt natürlich um mich. Wir haben nicht über digitale Zähler gesprochen.
Aber ich kenne die Probleme, das will ich nicht sagen.
Nein, ich muss deswegen ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich im Moment ein sehr zentrales Thema ist für uns gerade. Und zwar aus dem Grund, weil wir ja über Funkwasserzähler versuchen, Wasserzähler auszurollen, also in Form der Digitalisierung. Das ist noch keine Rocket Science, aber es ist zumindest mal eine Veränderung in der Beziehung, dass keiner mehr rausfahren muss demnächst oder selber aufschreiben. Ja. Dann ist keiner da, dann muss er das zweite Mal hinfahren zum Kunden und so weiter. Und wir im Moment jetzt gerade eine gute Entwicklung haben rechtlich, weil ja gerade zum Beispiel Ihr Heimatland, also Bayern jetzt, immer sehr kritisch war, was Datensicherheit und Datenschutz anbelangt hat. Eine der Pferdefüße bei dem Digitalisierungsthema. Und wir gerade sehr glücklich sind, dass doch mehrere Gerichte jetzt mittlerweile entschieden haben, dass, mal vereinfacht gesagt, das Ganze datensicherheitstechnisch leistbar ist und dass es okay ist. Also ich glaube, dass sich da jetzt einiges tut.
Ja, doch. Also deswegen habe ich es ja auch angesprochen. Ich meine, ich als Liberale sozusagen, auch weltoffen natürlich, als Liberale schon sagen muss, es sind Daten, die man nutzen muss, sonst kommen wir nicht weiter hier in Deutschland. Und ich meine, da kann man wirklich darüber diskutieren, Datenschutz, was ist Datenschutz hier in dem Bereich? Also ich meine, der Wasserverbrauch an sich, ich meine, wir müssen auch wirklich nachhaltig auch vorausschauen. Und da müssen wir weiter. Und ich sage auch mit Digitalisieren, das bedeutet dieser Bürokratieabbau. Ganz ehrlich, ob Sie jetzt hinfahren müssen, auch Richtung Nachhaltigkeit. Ich meine, was hat das für einen Sinn für mich halt? Was ist das für ein Aufwand für mich damals, auch als Abwassermeister? Ich habe also einmal im Jahr habe ich so einen Motzstapel gehabt, wo pro Karte habe ich irgendwo hinfahren müssen, alles abgelesen und dann eingeschickt. Und das ist mir, da waren mindestens zwei Karten dabei, die, wo ich falsch abgelesen habe. Ja. Und dann ist die Diskussion wieder, hinzufahren. Also hin und her. Und das einmal im Jahr, also effizient ist es nicht gewesen halt. Und dennoch, also unser Ziel haben wir direkt vor Auge und das wollen wir tatsächlich auch erreichen. Und ich denke, dass das gar kein Thema sein muss, eben hier die Zähler sozusagen digital abzulesen.
Ja, also es hat schon... Ich meine, ich verstehe schon die Bedenken, die da sind. Wenn man mal so sich anguckt, was im Moment gerade so im digitalen Bereich besteht, ist natürlich schon so, das ist ein Datum, das wird quer durch den Äther geschickt. Da ist zumindest die Tatsache, dass jemand zu Hause ist, ist erkennbar daraus. Und dann ist erkennbar, wann er geduscht hat. Vielleicht, ob er alleine ist oder zu zweit oder zu dritt, weil natürlich dann mehr Wasser gebraucht wird. Also es gibt schon... Gedanken, wo man sagen kann, das muss jetzt nicht jeder Dritte wissen. Ich persönlich wäre da auch entspannter, aber das kann ich schon nachvollziehen. Ja. Nur es ist ja leistbar über Verschlüsselungstechnologien. Das ist eben zum Beispiel also was wir machen, wenn man das verschlüsselt verschickt, wie beim Electronic Banking auch. Per Code hin und her geschickt, da entschlüsselt, ist das, glaube ich, relativ
easy. Also die heutige Technik erlaubt es uns. Also es ist tatsächlich möglich. Und wir reden jetzt nicht davon, dass wir jetzt hier Daten tatsächlich komplett veröffentlichen. Das ist ja nicht der Fall halt. Und wir nutzen nur diese Daten, um eben halt effizient jetzt mit Wasser umzugehen. Sonst nicht mehr und nicht weniger. Also das hat jetzt damit nichts zu tun, dass ich jetzt Richtung Datenschutz, ich meine, man kann sich wirklich wegen Kleinigkeiten auch aufregen, aber dennoch, ich habe das vor Ort ja auch direkt vor Ort mitgemacht. Also bis jetzt, es ging ja los auch mit dieser Wasseruhren, dass wir es digitalisiert haben. Also das ist eh extrem gewesen. Pro Woche ein Wasseruhr ausgewechselt, das war schon extrem. Ach so, ja, also am Anfang natürlich. Es ist halt natürlich nicht einfach, weil mit die Eigentümer. Und dennoch, bis jetzt habe ich... Also bis dato habe ich jetzt keine Beschwerde gehabt, wo einer gesagt hat, hey, das ist jetzt hier Datenschutz nicht möglich. Also das habe ich gar nicht gehabt. Aber ich finde, man kann wirklich jetzt, man muss nicht unbedingt jetzt Öl ins Feuer werfen und sagen, hey, hey, pass auf, Leute, es kann sein, hier Datenschutz. Also man muss das Thema nicht wirklich hochschaukeln und Sachen erwähnen, die gar nicht eigentlich, die gar nicht stattfinden. Also wie gesagt, die Datenverschlüsselung durch die Datenverschlüsselung sind Daten übertragbar und ich finde, dass die heutige Technik uns eigentlich Sachen erlauben, was jetzt sagen wir mal, vor 10 Jahren eigentlich nicht so möglich waren halt.
Es ist total spannend von Ihnen das zu hören, weil Sie natürlich auch immer noch den, glaube ich, den etwas offeneren Blick haben, als wir den manchmal in Deutschland haben. Und wenn man in andere Länder guckt und andere Gesellschaften, fragt man sich manchmal schon so ein bisschen, wie unser Fokus auf Datenschutz so liegt. Ja. Ich bin jetzt selber allerdings auch so stark sozialisiert, dass ich auch schon ein bisschen verinnerlicht habe, dass solche Dinge eben personenbezogene Daten natürlich sind. Wir weisen auch immer schon ein bisschen darauf hin, dass allerdings natürlich, wenn jemand hinfährt und da die Tür aufgemacht wird und er den Zettel abliest, er eigentlich ja mehr von dem Haus mitkriegt als über das Datum. Ja. Also da geht einer rein, der guckt sich um, wie sieht es da aus, wer lebt da, was hat er da für einen Fernseher und so. Da kriege ich schon eigentlich mehr mit noch, was datenrelevant ist, als wenn ich dieses Datum hin und her schicke.
Genau, also deswegen habe ich ja gesagt, dieses Engsehen. Man darf echt bestimmte Punkte nicht sehr eng sehen, weil genau das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Halt, weil man wirklich halt sich komplett auf ein Thema fokussiert, dass man das wirklich, dass man das Wichtigste eigentlich komplett ausblendet. Und wie gesagt, wenn ich als wenn ich jetzt irgendwo als kommunaler Wasserversorger sozusagen irgendwo hinfahren würde, reicht, wenn ich jetzt irgendwo was absperre sozusagen, wenn irgendwas zum Beispiel auch ein Haus gebaut wird und so weiter. Also wenn ich hinfahre, bekomme ich wirklich vor Ort mehr mit, als wenn ich jetzt irgendwie durch den Wasserzähler eigentlich ablese. Also das ist jetzt eine Information, die ich jetzt ganz ehrlich bei so vielen Häusern, ich damals als Abwassermeister, auch Abwassermeister Richtung Daten, da hat man keine Übersicht. Da wird man nicht genau sagen, hey, der Hausbesitzer hat jetzt mehr Wasser verbraucht als der andere. Mhm. Also es sind tatsächlich Daten, die dann sozusagen
aggregiert sind, hoch und verschwimmt wahrscheinlich.
Genau, ne? Weiter zu verarbeiten. Und da macht man sich jetzt, man sucht sich jetzt kein Haus raus und sagt, hey, was ist mit denen jetzt? Also das ist nicht einfach, weil da das sind so viele Daten, das ist nicht so, also die Welt dreht sich jetzt, sagen wir mal, nicht um dieses Haushalt sozusagen, also dass man es auch so sehen muss.
Ja, klar, also, aber also das ist natürlich jetzt ein Thema, was sicherlich total wichtig ist und es ist ein Modernisierungsthema. Es wird allerdings wahrscheinlich die Schwierigkeiten nicht lösen, die Sie jetzt am Anfang unserer Diskussion angesprochen haben, nämlich die Frage der Dürre und der Trockenheit, die aufkommen kann und teilweise schon da ist, sodass wir zu Wassermangel kommen. Man kann sicherlich ein paar Spitzen abfedern, indem man durch Digitalisierung so den Verbrauch ein bisschen mitsteuert, aber am Ende, also meine persönliche Meinung, ist Wasser zu günstig und zu unwichtig für die Menschen, als dass sie jetzt einen Verbrauch wechseln. Wir haben in der Energie das seit 10, 15 Jahren diskutiert und auch wenn Strom deutlich teurer ist, die Menschen fangen nicht an, nachts die Waschmaschine anzustellen. Genau. Und dieses klassische Beispiel. Ja. Also, was wären so Lösungen aus Ihrer Sicht, also, von FDP?
Ich würde Ihnen gerne ein Beispiel geben. Was ich jetzt zum Beispiel auch als Abwassermeister natürlich so ein bisschen mich auch gestört hat, natürlich auch. Es ist jetzt nichts, was jetzt tatsächlich im Umweltausschuss auch besprochen worden ist, aber das stört mich persönlich. Schauen Sie sich das mal an. Ich bin aktuell jetzt hier im Hotel in Berlin. Und es ist wirklich ein Zimmer von vielen Hotels auch. Ein Zimmer. Ich gehe jeden Tag in der Früh erstmal Richtung Bad. Und wenn ich dann tatsächlich Richtung Klo sehe, ich drücke einmal die Klospülung, mindestens einmal, wenn nicht mehr. Was man sich da, das ist Trinkwasser, was da eigentlich nur verschwendet wird. Und ich finde das so schade. Das habe ich wirklich als Abwassermeister nur gesehen, weil eben wir die Technologie eigentlich haben, die Technik, die neueste Technik haben, dass wir eigentlich nur Regenwasser auffangen und tatsächlich für die Klospülung hernehmen. Das sind so die einfachsten Dinge, die man eigentlich auf politischer Ebene natürlich auch die Rahmenbedingungen setzen könnte. Man könnte Anreize schaffen, dass man, sagen wir mal, so eine Technik auch fördern könnte. Und genau das da spricht mich auch an.
Aber da muss ich mal nachfragen, weil Sie ja sich auskennt. Ist das so einfach? Also jetzt ist ja nur mal...
Man braucht nur einen Auffangbehälter. Ja. Man braucht einen Auffangbehälter. Dieses Auffangbehälter muss also freiweg sozusagen befüllbar auch sein durch Trinkwasser. Das bedeutet, wenn ich kein Regenwasser habe, wenn mein Behälter leer ist, dass ich es immer noch dennoch durch Trinkwasser versorgen kann.
Ja.
Also es muss aber frei weg durch die Keime. Also das muss, da gibt's eine gesetzliche Anordnung und das ist auch tatsächlich gesetzlich auch geregelt. Ja. So auch Richtung Regenwassernutzung, Richtung Garten zum Beispiel, gibt es auch die Möglichkeit, aber die Anreize nicht halt. Es aber gibt immer noch viele Besitzer, die tatsächlich ihren Garten mit Trinkwasser einfach nur begießen halt. Und das finde ich sehr schade. Also die Möglichkeiten sind da, aber eben halt nicht die Rahmenbedingungen von der Politik, weil man sich irgendwie nicht drum kümmert. Und das finde ich halt sehr schade halt. Und das tut mir im Herzen weh, ganz ehrlich, wenn ich die Klospülung drücke. Was ist für eine Wasserverschwendung? Die an zweiter Stelle, glaube ich, nachdem ich geduscht habe, vom Wasserverbrauch her, ne, steht an zweiter Stelle. Also man kann sich so einiges ersparen. Das ist aber nur ein Beispiel. Ne?
Ja, ja.
Ich rede nicht von Digitalisierung, ich rede nur von diesem eine Beispiel. Und ich kann Ihnen eins versichern, das wird kein juristischer Bundestagsabgeordneter auf diese Idee, wird keine kommen. Weil die eben alle, also ich will jetzt nicht alle schlecht reden, aber Juristen haben komplett eine andere Sichtweise als einer, der wirklich vom Praktischen sozusagen kommt. Und also ich habe das im Umweltausschuss noch nicht angesprochen, aber ich sehe natürlich die Gesichter, wenn ich es anspreche, auch Kollegen natürlich von mir, auch von der Fraktion, also die denken gar nicht dran halt. Und das sind so wirklich die einfachsten Dinge eigentlich halt, wo wir anfangen könnten.
Also ich bin völlig bei Ihnen, dass es verschiedene Lösungen gibt, die diskutiert werden und die man jetzt wirklich mal Schritt für Schritt angehen muss. Ich finde es auch super, dass man das, wenn man das tatsächlich in den politischen Fokus nimmt und sich mal wirklich zur Brust nimmt. Ich habe persönlich ein bisschen die Sorge, dass die Wasserstrategie recht spät kommt, ehrlich gesagt. Also ich habe gestern auch die Umweltministerin live gesehen und verstanden, Ende des Jahres wird der Kabinettsentwurf denn jetzt rauskommen. Ja, jetzt haben wir Anfang Juli. Dann kommt Ende des Jahres der Entwurf, dann wird er diskutiert ein halbes Jahr und dann ist wieder der nächste Sommer vorbei. Jetzt haben wir dann zwei Trockenheitssommer. Mhm. Aber das am Rande, ich kann das völlig verstehen, weil jetzt natürlich auch leider ein, zwei andere Themen, die Sie gerade schon angesprochen hatten, erstmal politisch im Fokus sind. Es wird nur leider jetzt die nächsten zwei Sommer dann wahrscheinlich sportlich. Die Lösungen, die Sie ansprechen, also die Sichtweise, die in der Branche zum Großteil noch da ist, ist ja die folgende. Regenwasser, Tonne leuchtet mir persönlich auch ein. Also fängt man auf und dann nutzt man den Garten, wässert man den Garten damit. Also Haken dran. Toilette oder auch Duschen, schwieriger, weil wir da natürlich diesen Hygieneanspruch haben, den wir immer hatten. Und diese Schnittstellen zum Trinken und zum Körper sehr, sehr hoch sind. Und das System nun mal so gebaut ist, wie es jetzt gebaut ist. Also ich habe verstanden, Wiederaufbereitung dann möglich, wenn es ein Neubau ist, im Bestand, also in Ihrem Hotel, wo Sie jetzt gerade sitzen, habe ich noch nicht ganz verstanden, wie ich dann jetzt das Regenwasser durch die Toilette laufen lasse.
Das war ein Beispiel, was mich, sagen wir mal, persönlich getroffen hat, wo ich es gesehen habe.
Okay.
Aber man kann wirklich jetzt, ich allgemein nicht nur Wasser, auch Photovoltaik, es ist auch die Rede, dass man tatsächlich für Neubauten auch das also verpflichtend machen kann, sozusagen mit Förderungen auch. Und warum soll das für Neubau, für Häuser, das nicht möglich sein, dass wir tatsächlich Behälter anordnen, wo wirklich rein für die Toilettenspülung, rein für die Toiletten. Und dieses System gibt's schon.
Das gibt es ja.
Das gibt's schon. Ja. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen und das kann ich Ihnen auch sagen. Vielleicht können Sie auch nachschauen. Und zwar in der BVS. Das ist eine Berufsschule, da geht es Richtung umwelttechnische, da werden auch diese umwelttechnische Berufe ausgeübt und die ist in Lauingen. Lauingen, das ist in Bayern. Und Lauingen, da habe ich meine Ausbildung tatsächlich aus Fachkraft für Abwassertechnik gemacht.
Gesehen, ne?
Und da wird tatsächlich, den Behälter habe ich auch gesehen, und da wird tatsächlich Regenwasser komplett aufgefangen, von den Dächern komplett aufgefangen und tatsächlich für die Verwertung, also für die Wiederverwendung sozusagen, für die Klospülung hergenommen. Das merkt man tatsächlich, wenn ich auf die Klospülung auch drücke, dass mein Wasser im Klo halt leicht, es ist nicht verschmutzt, aber man sieht es von der Farbe her, dass es jetzt nicht unbedingt Trinkwasser ist halt.
Ja.
Das ist das einzige Problem eigentlich halt.
Ja.
Aber ganz ehrlich, das macht mir nichts aus halt. Aber dieses Beispiel gibt's schon. Und ich rede jetzt hier, 2012 habe ich meinen Meister absolviert. Fertig. Und ich war 2006, 2007 habe ich meine Ausbildung gemacht. Das war die Technik damals. Mhm. Na? Und wir sind aktuell in einer Zeit eigentlich, wo sowas eigentlich selbstverständlich sein muss.
Wir hatten wahrscheinlich
diese Druck nicht, gesagt, ne? Sie haben auch gesagt, nur noch einen Satz. Sie haben ja auch gesagt, ja, ich finde, dass wir noch jetzt zu spät dran sind. Aber dennoch, ich finde es eben nicht, auch wenn sie recht haben, aber dennoch, wir wollen jetzt was machen halt. Ja. Auch wenn es jetzt, sagen wir mal, wenn ich sage, hey, wenn ich weiß, dass ich jetzt in 4 Jahren das wirklich umsetze, dann reicht es mir auch, weil wir eben was tun jetzt halt. Und die Politik darf da jetzt nicht wegschauen.
Mhm. Müssen Sie um 12 eigentlich raus? Mal zwischendurch, wenn wir das rausschneiden, weil sonst, oder haben Sie noch ein paar Minuten?
Ein paar Minuten
machen. Okay.
Also wir sind jetzt bei 40 Minuten.
40, ne? Weil sonst würde ich nämlich das Phosphor-Thema oder Monoverbrennung vielleicht noch kurz unbedingt machen. Ja? Oder? Oder nicht?
Doch, das machen wir.
Das war jetzt alles.
Das war jetzt alles super spannend. Die Reinigungsstufe
können wir gerne noch. Also genau, sehr wir müssen noch, das werden wir jetzt ganz andere tolle Themen, aber das müssen wir schon kurz noch, oder so lange wie Sie Zeit haben, ne? Deswegen, wir sind ja ein bisschen spät.
Wir machen das.
Lassen Sie uns mal kurz auf die klassische Abwasserseite noch gehen. Wir haben im Moment eine Problematik. Wir haben zwei Fristen, die wir eigentlich einhalten müssen bis 2029. Wir wollen die Klärschlammverbringung deutlich verändern. Wir wollen sie eigentlich von den Äckern weghalten. Und wir haben uns das Thema Phosphorrückgewinnung auf die Fahne geschrieben, auch aus Europa kommend. Was ja, glaube ich, aber das ist Fragezeichen, jetzt gerade so mit Blick auf die Ukraine und auf die ganze Thematik Wertschöpfungsketten zurückzuholen, vielleicht wieder mehr Eigenständigkeit zu bekommen, was Ihnen ja auch wichtig ist, sicherlich auch ein strategischer Gedanke ist, Ressourcen zu nutzen und die eigenen Ressourcen, die ja begrenzt sind leider in Deutschland, zumindest da zu nutzen, wo sie sind. Passiert da genug? Also das ist ein schwieriger Bereich im Moment, glaube ich, oder?
Also das war tatsächlich, also das Thema mit Phosphor-Rückgewinnung oder Klärschlammverwertung allgemein damals, auch ich als Abwassermeister, das hat mich seit 2012 so ein bisschen begleitet. Da hat man jetzt, wir reden von 2012, ne? Also das ist jetzt schon 10 Jahre her, wo wir uns Gedanken gemacht haben, wie geht's weiter eigentlich mit der Klärschlammverwertung, Phosphorgewinnung, und diese Frage steht bis heute noch offen, ne? Also die Frage steht bis heute noch offen. Ich war vor kurzem, nur jetzt aktueller Stand, ich war vor kurzem auf eine geplante Monoverbrennungsanlage in Straubing, die ist in Planung, und da hat man schon auch gespürt, da bin ich als Bundestagsabgeordneter tatsächlich hingegangen, und da hat man genau gemerkt, da wird eine Anlage, eine Mega-Anlage, große Anlage, wo man wirklich auch bayernweit nutzen könnte, geplant und dann demnächst gebaut, und die wissen nicht, wie es tatsächlich vorangeht oder weitergeht jetzt mit der Phosphorrückgewinnung zum Beispiel, auch Klärschlammverwertung, und dennoch sind diejenigen, die jetzt in Planung sind, die bilden diese Schnittstellen, dass man wirklich sozusagen vorbereitet ist für die Zukunft sozusagen, und ich fand das so schade als Bundestagsabgeordneter, und dass auch von der Politik eigentlich keine Rahmenbedingungen da sind, also da wird nichts vorgegeben und die Leute vor Ort planen irgendwas und mit der Hoffnung, dass das vielleicht so kommt, und also ich fand das sehr schade tatsächlich halt, und natürlich habe ich das auch jetzt so ein bisschen im Blick, auch jetzt Richtung Umweltausschuss, wurde noch nicht thematisiert jetzt im Umweltausschuss, aber das steht auf der Agenda, aber dennoch, das muss unser Ziel sein, und sie haben es genau auf den Punkt gebracht, wo sie gesagt haben, jetzt müssen wir schauen, ob wir Phosphor gewinnen, weil wir jetzt Richtung Ukraine schauen. Ja, warum denn? Also das Problem liegt jetzt schon wieder vor der eigenen Haustür, dass man jetzt wieder reagiert. Also dieses Thema haben wir seit 10 Jahren, also hat mich sozusagen begleitet. Wir müssen wirklich was machen auf politischer Ebene. Jetzt egal, unabhängig jetzt von der Ukraine auch. Aber schau her, also wenn wir das damals schon behandelt hätten, wenn die Politik damals schon eigentlich was gemacht hätte, hätten wir jetzt eigentlich halt einen Punkt, wo wir gesagt hätten, wir haben damals schon reagiert. Nicht jetzt, weil wir jetzt das brauchen irgendwie. Also das finde ich sehr schade halt.
Also wir haben ja auch viele Hörer, die jetzt nicht so sehr vom Fach sind wie Sie. Dann muss man vielleicht kurz dazu sagen, der Phosphor ist ja jetzt ausnahmsweise mal ein Rohstoff, der nicht aus der Ukraine kommt, glaube ich. Ja. Aber also leider viele, viele andere. Aber aus Nordafrika größtenteils und aus Südamerika, glaube ich. Und wir könnten ein Stück weit den Phosphor, der bei uns in den Klärschlammen drin ist, rückgewinnen und selbst wieder nutzen und würden damit auch eine Kreislaufwirtschaft anstoßen, die wir ja alle so wollen europäisch. Jetzt haben wir eine Pflicht, bis 2029 das zu machen. Aber viel mehr haben wir im Moment nicht an Rahmenbedingungen. Ja. Und wir sind persönlich auch betroffen als Unternehmen. Wir bauen auch Monoverbrennungsanlagen und haben genau diese Thematik, die Sie gerade beschrieben haben, dass wir ein bisschen Sorge haben, wie das jetzt alles weitergehen soll. Es sind jetzt noch 7 Jahre und es sind natürlich große Investitionen. Ja. Und alle tun sich sehr schwer, weil sie auf Sicht fahren, zu planen und Verträge abzuschließen, was sie dann machen müssen. Sie müssen ja dann die Klärschlemme haben, um so eine Anlage auszulasten. Und das alleine ist ein Problem. Und mit der Verbrennung ist es ja im Moment so, die Anlagen, die eigentlich die ausgestellt werden sollten, die Kohlekraftwerke, die werden jetzt vorübergehend aus energiepolitischen Gründen wieder angestellt. Das ist eine andere Frage. Das ist wahrscheinlich auch richtig so. Nur dort wird jetzt wieder mitverbrannt. Mhm. Das heißt, die Leute, die Klärschlamm eigentlich in die Monoverbrennungsanlage geben wollten, die sagen jetzt wieder, nee, wir gehen in die Mitverbrennungsanlage. Mhm. Ist jetzt auch günstiger im Moment. Und es ist noch schwieriger, mit so einer Anlage irgendwie was zu machen. Ja.
Aber ich glaube, dass ich Ihnen echt die Fragen irgendwie weggenommen habe.
Ne? Nee, das also, überhaupt nicht. Ist
aber,
ja richtig
aber,
so.
Aber Sie merken da, weil ich da wirklich mit Herz dabei war und immer noch bin jetzt als Politiker, weil ich genau diese Probleme ja vor Ort gesehen habe. Ja. Ich weiß auch jetzt natürlich, ich meine, warum das auch immer gescheitert hat auf kommunaler Ebene. Ich weiß, dass ein Bürgermeister sozusagen, solange alles nicht mehr kostet, es läuft halt, ne?
Ja,
Hauptsache entsorgen, ich habe mein Problem weiter, es soll nicht mehr kosten und fertig.
Ist ja auch richtig so, soll ja nicht die Aufgabe des Bürgermeisters sein,
das jetzt aber langfristig zu machen. Aber ich sage Ihnen, also das ist auch eine Schnittstelle, wo ich sage, es scheitert halt eben da vorne schon halt, weil man eben sagt, nee, ich habe mein Problem jetzt nicht, ich habe mein Wasserrechtsbescheid, ich kann mein Klärschlamm günstig entsorgen, solange es möglich ist. Ist alles gut als Bürgermeister, nur finanziell, sonst nicht. Ja. Und eine Art Wasserrechtsbescheid, der läuft ja auf 20 Jahren. Also von Ressort, also sagen wir mal so halt, energieeffizient ist so ein Wasserrechtsbescheid nicht. Weil ich als Anlagenbetreiber schaue, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Anforderungen erfülle sozusagen, habe meine Anlage und diese Anlage läuft dann erstmal 20 Jahre. Ich muss nichts machen eigentlich halt. Und ich finde sehr schade halt, man hat kleine Anreize, aber nicht so große, weil ich eben 20 Jahre eigentlich meine Anlage nicht komplett also es bleibt so, wie es ist. Ja. Es wird nicht moderner, effizient vom Energieverbrauch her. Es ist nicht gerade nach 10 Jahren schon eigentlich, nach 15 Jahren vielleicht schon, obwohl man auch damit rechnet, zu dem Zeitpunkt, wenn man eine Anlage baut, das ist effizient, dass sich das Ganze auch amortisiert. Aber dennoch, ich habe aktuell zuletzt auch eine Anlage, die 1966 erbaut worden ist. Und wir reden von 9000 Einwohner Gleichwerte. Das bedeutet, 9000 können tatsächlich dementsprechend halt duschen, auf Klo gehen. Mhm. Und dieses Abwasser wird dann halt sozusagen gereinigt. Wir reden von 9000 nur. Und ich verbrauche am Tag an Strom, ich verbrauche am Tag um die 800 kW am Tag. Mhm. Nur für diese Anlage. Da sieht man, dass es nicht effizient gerade ist. Und diese Anlage, vergleichbar mit anderen, die jetzt, sagen wir mal, neue Technologien nutzen, Digitalisierung nutzen, die intelligente Steuerung nutzen, die verbrauchen ein Zehntel davon. Also das ist brutal. Also sagen wir mal so, ab 100.000 ist es möglich schon. Also ab 100, auf im Jahr bezogen, ab 100 kW Stunde am Tag ist so eine Anlage eigentlich zu betreiben möglich.
Mhm. Ja, es ist ein weiteres
und man hat Argument, den gleichen Ziel erreicht, ne? Also und das sind halt die Probleme, die ich halt vor Ort mitbekommen habe natürlich und deswegen tut es mir auch wirklich leid, dass ich jetzt irgendwie die Fragen wegnehme.
Also erstmal, das ist das allergeringste Problem, das ist gar kein Problem, weil Sie sind ja also so sehr im Thema und so sehr vom Fach, dass ich die Fragen gar nicht stellen muss. Das ist eigentlich optimal, besser geht's gar nicht. Die ganze Thematik ist aber natürlich ein bisschen vertrackt gerade, weil es wirklich so ist, dass die Kommunen offensichtlich ja, solange sie 2029 im Blick haben, ist noch lange Zeit im Moment weg, gerade so in diesen Krisenphasen, wo wir jeden Tag morgens überlegen, was eigentlich jetzt passiert ist, eigentlich keinen Kopf dafür haben. Aber wir sehen da echt ein Thema auf uns zukommen alle, weil wir haben es uns europäisch vorgenommen.
Ja.
Und 7 Jahre ist keine lange Zeit dafür. Also es klingt, als ob sie da auch vorhaben, so eine Thematik hin und wieder mal zu platzieren. Ja. Vielleicht kommt ja auch eine Zeit dafür im Umweltausschuss, um gerade über die Kreislaufwirtschaft-Thematik zumindest auch mal zu sensibilisieren, die Nichtfachleute. Also es ist ja ein relativ komplexes Thema. Ja. Da muss ja auch ein Düngemittel daraus gemacht werden. Das ist wieder ein anderes Fachrecht, wo natürlich Unternehmen sind, die sagen, sie brauchen jetzt erstmal gar keine Konkurrenz, keine neue. Also sicherlich ein sehr komplexer Bereich.
Na, also ich meine, Sie sagen ja immer komplex, aber für mich ist es wirklich halt eher so leidenschaftlich halt, weil ich eben halt einfach damit aufgewachsen bin sozusagen, auch durch die Ausbildung, dann Meister und die Probleme dann als Betriebsleiter halt. Und das habe ich halt natürlich dennoch gemerkt halt, was sind die Probleme vor Ort. Ich meine, ich will jetzt wirklich nicht alle Bürgermeister schlecht reden halt, aber das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Bürgermeister, der für 6 Jahre gewählt worden ist, der denkt sich, ich gehe nach 6 Jahren in Rente. Nein, das und das ist eine Finanzsache, wo ich sage, hey, das soll die Politik oben mal hier machen. Und ich schaue, dass ich so kurz wie möglich meinen Klärschlamm zum Beispiel entsorgen kann. Und das sind wirklich nicht diese Probleme für den Bürgermeister sozusagen auch vor Ort. Aber da muss wirklich die Politik die Rahmenbedingungen setzen.
Wollte ich gerade sagen, das ist
man genau,
auf Bundesebene.
Also genau.
Musste man doch also Bundesebene,
Europaebene. Ich war ja auch übers Wochenende in Brüssel auch tatsächlich. Da ging es genau um was anderes eigentlich, über Richtung Nachhaltigkeit, dass man zum Beispiel jetzt hier mit den Smartphones, man schmeißt theoretisch nach 1-2 Jahren sein Smartphone eigentlich weg halt, ne? Ja, und das ist tatsächlich auch aktuell auch Thema. Aber das sind so Sachen halt, wo ich da wirklich leidenschaftlich so ein bisschen dabei bin und was ich auch gerne auch in Richtung Umweltausschuss auch einfließen lasse. Und ich denke, ich wurde jetzt vor kurzem auch gefragt, hey, auch vom Journalisten, Al-Hallak, warum sind Sie bei der FDP und warum sind Sie im Umweltausschuss? FDP hat doch nichts mit dem Umweltausschuss zu tun.
Haben mir gedacht. Was haben Sie jetzt gesagt?
Na echt, also die Frage habe ich gestellt bekommen und ich fand, also das hat mich direkt im Herzen so ein bisschen verletzt. Ja. Ich denke mir, ich bin genau der Richtige, der eigentlich vom Fach ist, der im richtigen Ausschuss sitzt und dann kommt so eine Frage, weil ich irgendwie pauschal als FDPler gesehen werde halt. Und das ist so schade. Auch die FDP haben Leute, die tatsächlich sich mit dem Thema eigentlich sehr gut auskennen und dass man diese pauschale Sichtweise einfach nimmt und sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass Sie jetzt im Umweltausschuss sind. Sie sind doch FDPler. Also das ist sehr schade, finde ich halt. Weil es sitzen wirklich andere im Ausschuss, wo ich sage, okay, da könnte man vielleicht nachfragen. Er ist doch nicht von dem Bereich. Warum ist er im Umweltausschuss? Also jetzt nichts Schlechtes gegenüber anderen. Aber sehr schade eigentlich. Weil also diese Frage hat mich tatsächlich ein bisschen verletzt auch halt. Weil man das nicht sieht, dass einer wirklich vom Bereich ist, dass er auch leidenschaftlich auch natürlich auch dabei ist. Ich habe es jetzt nicht zu spüren bekommen, aber es war das erste Mal, wo ich diese Frage bekommen habe. Gut, der Herr hat nicht gewusst jetzt, dass ich jetzt Abwassermeister war, aber, ach so. Aber danach war es klar und die Frage war beantwortet, ja.
Also sagen wir mal so, das ist die klassische deutsche Politikdenke. Ja. Das ist sicherlich auch noch so ein bisschen alte Schule, aber das gab es mal, dass man gesagt hat, FDP ist Wirtschaft, Grün ist Umwelt und irgendwie passen die nicht zusammen so richtig. Sehen Sie es als Chance, sei es Rat von außen? Es gab ja auch schon andere Politiker, die sehr, sehr berühmt geworden sind damit, gerade so den Bereich bei sich in der Politik zu besetzen, der jetzt vielleicht nicht so klassisch besetzt worden ist, wie er in der Vergangenheit war. Bei den Grünen ist es andersrum gewesen. Da sind Wirtschaftspolitiker, die sich sehr stark profilieren. Und auch die CDU hat ja mal angefangen, eine grüne Seite zu entwickeln, die sicherlich da noch ausbaufähig ist. Ja. Aber ich finde es fantastisch, dass sie vom Fach sind und dass sie versuchen, auch innerhalb der FDP vielleicht gerade so die Dinge zusammenzubringen. Kreislaufwirtschaft, auch Phosphorrecycling, das sind ja so Themen, wo man vielleicht eben gerade auch aus Umweltgesichtspunkten durchaus auch was Wirtschaftliches damit machen kann, wo man das zusammen verbinden kann, wo man mal einen neuen Bereich hat, den man wachsen lassen kann, vielleicht auch Unternehmen viel stärker Spaß daran haben. Deswegen finde ich es toll, dass Sie auch dafür werben, dass so ein Thema vielleicht jetzt nicht nur so passiv angegangen wird, sondern wir uns irgendwie vielleicht auch industriepolitisch überlegen, ob wir da weit vorne sein wollen dabei.
Na, also mich freut es wirklich auch. Ich bin da wirklich leidenschaftlich dabei, natürlich zu 100%ig auch, ne, seit der Bundestagswahl. Und das schätzen auch meine Kollegen natürlich auch von der FDP-Fraktion auch. Und ich muss echt sagen, ich arbeite auch, weil sie dürfen mich nicht alleine sehen. Ich habe da wirklich tolle Kollegen auch Richtung Klima. Lukas Köhler unter anderem, Carina. Ja. Also es sind wirklich mega Spitzenpolitiker. Judith Skudelny. Also wir sind wirklich ein Art Team und jeder kommt von seinem Bereich und jeder kann seinen Bereich sozusagen angreifen und das ist eine Mischung. Also es ist wirklich eine Mischung, eine Art Mischung. Ich meine, ich saß jetzt vor kurzem, jetzt bevor ich herkam, war ich im Umweltausschuss und da saß ich neben Skudelny. Also sie hat ihren Bereich sozusagen, da ging es Richtung atomare Endlagerung und dann habe ich in der Mischung, ich habe auch jetzt auch Richtung Rekommunalisierung der Wasserversorgung, Entschuldigung, auch gesprochen heute im Ausschuss. Also das sind so meine Themen, wo wir uns da wirklich halt zusammentun halt, auch parteiintern. Und ich denke, ich alleine werde nicht alles können und jeder kann seinen Bereich. Und ich denke, und ich rede da wirklich nicht von der FDP alleine. Ich rede da allgemein von aller Fraktionen. Wir müssen da wirklich gemeinsam ein Ziel haben und den sollten wir auch wirklich dann erreichen. Nur gemeinsam geht das. Und es kann nicht sein, dass wir gegeneinander arbeiten. Und heute ist, was haben wir heute für ein Datum? Ich habe echt kein Zeitgefühl.
6. Juli 2022.
Darf man das sagen im Podcast?
Ja, klar, natürlich.
Nicht, dass es nach 3 Jahren erst ausgeschaltet
wird. Das wird bald ausgeschaltet. Das sollte man aber auch sagen, weil wir natürlich eventuell dann nicht aktuell sein werden, auch in 2-3 Wochen. Deswegen
sagen wir das dazu. Gestern war wirklich, also für mich mein erster Erfolg echt gestern. Also gestern habe ich einen Erfolgsmoment gehabt. Das war so brutal für meinen Wahlkreis. Und ich habe mich wirklich dafür richtig stark gemacht. Und zwar habe ich bei mir, ich komme ja aus Bayern, wir haben über 140 Wasserkraftanlagen, kleine Wasserkraftanlagen, wo wirklich jetzt, wo jetzt der Habeck gesagt hat, dass die kleinen Wasserkraftanlagen nicht mehr gefördert werden. Ja. Und ich habe mich so stark dafür gemacht. Ich habe sogar in der AG Umwelt mit Skudelny, wenn Skudelny gerade zuhörte, vielen Dank an dich auch.
Wollen wir es hoffen. Wenn sie es nahelegen, hört sie vielleicht zu.
Genau. Und gemeinsam, wir haben den Staatssekretär bei der AG Umwelt gehabt, wo wir wirklich Argumente, Gegenargumente vom Wahlkreis habe ich es auch mitgenommen, wo wir dafür gekämpft haben, dass kleine Wasserkraftanlagen in Zeiten wie diese, jetzt wo wir eigentlich abhängig sind davon, dass die weiter gefördert werden. Und das war tatsächlich gestern mein Moment sozusagen, wo ich dann auch durch die Fraktion erfahren habe, dass das jetzt ausgehandelt worden ist, dass tatsächlich kleine Wasserkraftanlagen weiter gefördert werden. Ich habe gestern, heute auch noch Anrufer vom Wahlkreis gehabt, von Ingenieurbüros, wo die gesagt haben, das haben die nicht gedacht. Echt, also krass, echt. Ich war ja im Kontakt mit denen und das war echt ein Erfolgsmoment, wo ich auch einen Anrufer vom Bürgermeister vor Ort bekommen habe. Jetzt gerade in der Früh, wo ich herkam, eigentlich komplett eine andere Fraktion, aber dennoch, gemeinsames Ziel und nur gemeinsam geht's und ohne die Argumente, ohne die Unterstützung vor Ort, hätte ich tatsächlich diese Argumente auf Bundesebene nicht darlegen können. Und so war das eigentlich ein gemeinsamer Erfolg, was ich jetzt sagen kann, Gott sei Dank, das ist wirklich mein erster Erfolg sozusagen, auch als Bundestag, was ich gespürt habe. Und das ist schon für mich auch sehr... was Besonderes auf jeden Fall.
Großartig. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Herzlichen Glückwunsch für Sie. Ich bin mir sehr sicher, dass das nur der erste Erfolg sein wird von vielen weiteren, die folgen. Gerade in diesem Thema, wo Sie so dabei sind, das macht wirklich Spaß, Ihnen zuzuhören dazu. Ich möchte trotzdem jetzt zur Abschlussfrage kommen, weil wir sicherlich auch, wir haben eine Menge Themen angesprochen jetzt gerade und ich hoffe auch, dass Sie noch viel Gelegenheit haben werden, die nächsten Jahre diese Themen zu verfolgen. Hoffe auch, dass wir da ein bisschen was dazu beitragen können, auch inhaltlich. Meine Abschlussfrage ist immer die, wenn Sie jetzt auf die nächsten 12 Monate gucken, welche Frage hätten Sie für diese 12 Monate gerne glasklar noch beantwortet für sich?
Die Digitalisierung voranbringen, das ist mir wirklich sehr wichtig. Und ich habe es ja auch vorhin auch angesprochen. Also wenn wir jetzt Richtung Wasserversorgung
Sie wollen.
Oder allgemein, oder wie?
Das stelle ich offen jetzt im Moment.
Ach so, wenn
Fehler machen es politisch, es kann privat sein. Sie, viele beantworten es politisch und Sie können es gerne auf, auf Wasser beziehen.
Wenn natürlich, also allgemein, für mich persönlich natürlich halt war, wo ich wirklich unruhig schlafe, ist aktuell mit dem Krieg Richtung Ukraine. Also das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, Sie haben ja 12 Monate angesprochen. Ich hoffe, dass es bis dahin wirklich auch geklärt ist. Und ich rede da auch wirklich auch von einer Art Wirtschaftsschaden Richtung Deutschland, auch Richtung Europa natürlich. Ich schlafe jeden Tag, bevor ich da schlafe, ich meine täglich eigentlich, habe ich dieses Gedanke, wenn der Winter jetzt kommt, wie geht's da weiter? Also das sind so diese Fragen, die ich aktuell so eigentlich jeden Tag fast stelle. Und dieses Problem zu beseitigen, nach 12 Monaten, dass das wirklich gar nicht der Fall ist. Also das sind diese Fragen, die ich schon gerne auch nach 12 Monaten, sagen wir mal, dass es wirklich auch komplett gelöst ist, auch hier Richtung Ukraine. Also das ist ein Thema, was mich aktuell so ein bisschen begleitet, wenn es jetzt allgemein ist. Also wenn es Richtung Wasser ist, dann ist was anderes.
Das ist, ja, also man muss wahrscheinlich die Zeit im Moment mit Humor nehmen. Das ist eine absolut wichtige Frage natürlich. Ich glaube, das hoffen wir alle, dass wir in 12 Monaten über eine andere Situation sprechen. Ja. Vielen Dank, liebe Al-Halak, hat mich sehr gefreut und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht, ne?
Absolut.
Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.